Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Herzlich willkommen, Milka. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass wir sprechen.
Ich freue mich sehr. Und du hast ja dieses wundervolle Buch geschrieben, Agent of Joy. Und ich fange da mal am Ende an bei diesem Buch. Und zwar gibt es ein Manifest in dem Buch, was mich sehr berührt hat. Und ich fange mal bei dem letzten Satz an, oder den letzten Sätzen, und würde gerne damit reingehen. Unsere Freude ist wertvoll. Sie ist politisch. Und sie ist unser Recht. Da versagt mir fast die Stimme. Wir sind Agents of Joy. Wir wissen, wenn eine von uns strahlt, wird es heller für alle. Ich bin berührt. Also ich merke, da kommen mir was Tränen, weil das hat so einen Impact, dieser Satz, finde ich. Da ist so viel drin. Da ist die Freude an sich drin. Das hat für mich auch ganz viel zu tun mit Intuition. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Gespräches drauf. Da ist aber auch die Politik drin. Und da ist die Erlaubnis drin, zu strahlen und vor allen Dingen das Wissen auch, wenn eine von uns strahlt, wird es heller für uns alle. Und da gehen bei mir fünf Sätzen gehen bei mir 30 Tabs auf schon, weil das so viel drin ist. Hast du diesen Schluss, dieses Manifest, floss der so aus dir raus? Oder wie war das, den zu schreiben?
Ich bin ganz ehrlich, beim Schreiben, das war so ein Husarenritt. Das war ein schier körperlicher Kraftakt. Das war wirklich so auch, dass ich den Stift hingelegt habe und das Manifest war das Letzte, was ich geschrieben habe. Bullshit. Oh mein Gott, das war genau so. Nein, es war das Letzte, was ich geschrieben habe in der ersten Runde. Aber dann, das war das Einzige, was stehen geblieben ist. Wie so ein Holzrahmen in einem Haus, das so umfällt, war das Einzige, was genau so stehen geblieben ist und nicht nochmal angefasst worden ist. Und zwar bin ich aufgewacht um 1 Uhr nachts von Musik. Irgendwo ging eine Party und es waren richtig geiler Beat. Es war wirklich, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich aufgewacht von meinem Fußwippen. Und alle, du hast das Johlen gehört oder war irgendwo so ein Open-Air-Fest und es hallte über alle Dächer. Und es war 1.11 Uhr. Und es war so ein Zeitpunkt, wo ich habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, fuck. Normalerweise wachst du doch immer erst um 3 auf, was soll das? Aber an dem Tag konnte ich natürlich nicht wieder einschlafen. Und dann ging es so los, ne? Und dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben und ich habe quasi mein Herz auf Papier gekotzt. Ne? Und das war mein Wunsch. Das Manifest ist eigentlich mein Wunsch. Und das ist deswegen so stark, glaube ich, weil das ein großer gemeinsamer Wunsch von so vielen Menschen ist. So fühlt sich Menschlichkeit an. So erleben wir die Welt. Das ist Ausdruck. Ich glaube wirklich, dass sich da meine Seele, aber auch so eine kollektive Seele ausgedrückt hat. So, ne? Und das und deswegen habe ich es nie wieder. Deswegen habe ich es dann so stehen gelassen und quasi den Rest des Buches drumherum geschrieben.
So fühlt sich das auch an. So fühlt sich das an, wenn ich das Manifest lese. Ne? Und du sagst jetzt gerade, also ich finde das so wundervoll. Es ist ja, jetzt hätte ich fast gesagt, den Gedanken, aber eigentlich ist es ja das Wissen und das gefühlte Wissen, das ist ein kollektives Sein. Also dieses, na, wenn eine von uns strahlt, wird es heller für uns alle. Und ich dachte gerade, ist es nicht irre, wie anders die Welt gebaut ist? Also nicht die Welt, sondern die Systeme, in denen wir leben. Also die Systeme, in denen wir leben, die Glaubenssätze, das, was uns kontinuierlich immer wieder erzählt wird. Ich meine, da gibt es ja natürlich jetzt auch andere Narrative, eben zum Beispiel dein Buch. Aber es gibt ja so viele Narrative, wo es geht um weibliche Konkurrenz oder wo es geht um Zielsetzung, die so gar nichts zu tun hat mit Freude, wer wir sein müssen, wie das Leben aufgebaut sein muss, auch oder vielleicht und auch gerade als Frau.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch, dass viele dieser Narrative, von denen du da sprichst, dafür gemacht sind, uns zu erschöpfen und zu zermürben, damit wir eben nicht in diese Kraft kommen, die Freude ja bringt. Damit wir Freude vielleicht auch so falsch anders, also damit wir Freude eine andere Zuschreibung auch geben. Ne? Also gerade dieses Persönlichkeitsdenken, ne? Also ich und vielleicht meine Familie, ne, muss mich freuen und ich bin es, die wichtig ist und ne, dieses das finde ich so, das steht dem halt ganz, ganz doll im Weg. Dieser Glaube, dass nichts mehr über ist von Freude, wenn ich sie teile. Mhm. Und witzig daran ist, dass unser tatsächliches Erleben ja immer ein ganz anderes ist. Ich habe vorhin gesprochen von einer Party, ne? Also Partys sind was, ein ganz tolles Beispiel. Du bist da aus so einer Party und ist ja nicht so, dass du, wenn du tanzt und wenn du dich daran freust, dass dann irgendjemand anders weniger Freude hat. Nee, im Gegenteil. Wie meistens ist es so, dass wenn einer tanzt und dann es richtig irgendwie außer sich ist und so, dann kommt, füllt sich die Tanzfläche erst. Und dann wird es irgendwann richtig geil und dann irgendwann ist es, weiß nicht, 2 oder 3 Uhr und du merkst gar nicht, wo die Zeit ist, hin ist und dann denkst du dir, shit, jetzt, wenn du, na, man soll gehen, wenn es am besten ist oder so. Und die meisten bleiben dann einfach ein bisschen länger. Aber niemand denkt, ach, ich habe jetzt weniger Spaß, weil diese Person neben mir sich amüsiert. So. Und das ist eben das. Und zwar, und fast niemand denkt daran, sich auf Kosten anderer zu amüsieren auf so einer Party. Ne? Also so nach dem Motto, wenn ich dann sage, dann habe ich mehr Spaß. Auch das ist nicht die Physis von Freude quasi. Ne? Also, sondern wir erleben tatsächlich eine andere Mechanik, also wie es funktioniert, aber denken uns irgendwas Komisches zusammen. So.
Ja, ich dachte auch gerade an in einer der Ausbildungen, die ich mache, also zur Intuitionstrainerin, war jetzt neulich in so einem Gespräch eine Frau, die dann sagte, oh, ich weiß immer noch nicht quasi, was ich werden will. Na, jetzt ein bisschen reduziert gesagt. Und was wirklich mich erfüllt. Und wir sind dann dahin gekommen, dass es auch eben so ein kapitalistisches, patriarchalisches Narrativ ist, so ich muss das werden, also das so herausgenommen aus Community zu sehen. Ja, weil manchmal ist es doch viel leichter zu gucken, in dieser Gemeinschaft bin ich die. Ja, in dieser Gemeinschaft mache ich das, als immer unbedingt zu sagen, das ist das, was mich erfüllt. Also da ist so ein Bild drin von, ich als Einzelperson erfülle mir das oder muss das machen, um erfüllt zu sein. Und ich finde, da ist auch schon so eine Krux drin.
Weißt du, was ich schon sehe, wenn ich, also diesen Satz, ne, ich weiß immer noch nicht, was ich werden will, das strotzt doch so vor diesem Selbstoptimierungsgedanken. Ne? Also etwas werden bedeutet auch, wenn ich einen Schritt zurücktrete und das aus dieser Erschöpfungsökonomiebrille sehe, der Welt in irgendeiner Art und Weise nützlich sein. Und mit der Welt meine ich dem Bild, das man selbst von der Welt hat. So. Also sich in irgendein Muster pressen zu können und sich dann mit diesem Muster quasi dem zu ergeben, wie die Welt funktioniert. So. Und das meine ich, wenn ich sage, weißt du was, vielleicht müssen wir unser Leben gar nicht optimieren. Wir müssen nicht noch besser werden. Wir müssen es bewohnen. Wir müssen endlich anfangen, das zu tun, was wir gerade tun, anstatt dann, wenn wir gerade etwas tun, schon wieder danach zu streben, es besser, schneller, optimaler oder vielleicht sogar revolutionärer zu machen. Dieses, was wir gerade tun, ist ja die Revolution an sich. Aber das ist so schwer. Und ich merke das auch an mir selber, wenn ich raus auf die Straße gehe und ich habe mein Handy in der Hand und ich gucke drauf und denke ich so, boah, weißt du was, es gab mal eine Zeit, da bist du einfach gegangen und nix. Hast in den Himmel geguckt, hast die Welt um dich herum wahrgenommen und hast nachgedacht. Und das vermisse ich. Das zeugt auch so von dem, das ist ein Symptom von fehlendem Selbstwert eigentlich.
Genau. Mhm.
Und Agent of Joy sollte erstmal ein Buch über Selbstwert werden. So, ich sollte über Selbstwert schreiben und habe angefangen. Und dann fand ich alles doof, was ich geschrieben habe, weil ich dachte so, boah, Selbstwert ist das abstrakteste Wort der Welt, finde ich. Ich finde, dass man, wie greife ich meinen Selbstwert und vor allen Dingen, wie vermittle ich den Selbstwert anderer Menschen an andere Menschen? I don't know. Und ich denke sehr lange, das ist voll mein Thema, ich denke schon sehr lange über Selbstwert nach. Und ich habe keinen guten Weg gefunden. Vor allen Dingen keinen, der in irgendeiner Art und Weise leicht ist, bis mir das Wort Freude reingefallen ist. Mhm. Ich so, Alter, genau das ist es. Deine Freude zeigt dir genau, wo du hin musst. Deine Freude ist Selbstwert. Mega.
Ja, ja, ja und ja. Also da sind zwei Gedanken drin, die ich nochmal aufgreifen möchte. Das eine ist, na, du sagtest auch das Erschöpfungsnarrativ auch und Selbstoptimierung, genau. Und ich möchte zum einen auch nochmal zurück zu dem Community-Gedanken, der ja auch drin ist, in dem, wenn eine von uns strahlt, wird es heller für uns alle. Das ist in diesem Erschöpfungsnarrativ ist ja auch so drin, du musst dir ein Ziel setzen und wenn du das nicht erreichst, stimmt irgendwas mit dir nicht oder so. Und wenn wir uns aber doch anstecken lassen können gegenseitig, ne, dafür, dass dann ist, wird es auch so viel leichter, nicht unbedingt per se ja ein gestecktes Ziel erreichen zu müssen, sondern den Weg an sich gemeinsam, der wird dann leichter. Also für mich ist dieser Community-Gedanke deswegen auch so wichtig, weil dieses Erschöpfungsnarrativ von du musst dir ein Ziel setzen, ob Business, ob familiär, ob in der Liebe, whatever, also irgendein Ziel und dann musst du dich dahin optimieren, das zu erreichen. Das ist ja auch so ein völlig Kolonialgedanke, so ein kolonisierter Gedanke, so eine Idee von einzeln. Na? Also ich bin alleine. Ich bin einzeln und ich muss es alleine schaffen als Einzelkämpfer. Und das ist Teil dieses Erschöpfungsnarrativs, was so eine Entfremdung ja auch ist. Und natürlich in der Entfremdung immer auch die Entfremdung von der Freude. Und das andere, was du gerade sagtest auch, ist so, du sagtest, ne, was ist der Weg, der leicht ist? Und wir haben ja jetzt gerade du und ich, ne, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch einmal gesagt, jo, ne, die Freude, die führt, ne, so wie die Intuition für mich führt und die beiden sind verwandt. Aber natürlich fallen wir auch immer da raus. Ne, jetzt mal Hand aufs Herz, ne, to be honest, wir fallen natürlich immer auch wieder da raus. Und dann ist das ja auch manchmal gar nicht so leicht in der Freude, also in der Freude zu bleiben, beziehungsweise wieder zurückzukommen. So wie handelst du das, wenn es dann so ein Tag ist, wo, naja, halt das Leben Sachen macht? Ne?
Also zunächst einmal handle ich das so, dass ich denke, das ist kein persönliches Versagen, wenn ich das nicht schaffe, mich gerade zu freuen, sondern das ist ein kulturelles Problem. Wir leben halt in einer Kultur, ne, die von einem verlangt, dass ich gewisse Sachen leiste, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Ist ja jetzt nicht so, dass alle sagen, okay, du darfst in dieser Gemeinschaft irgendwie leben, wenn du keine Steuern zahlst. Oder wenn du, ne, also darf man schon, aber so richtig gern gesehen ist es nicht. Also, weil
Vorsicht, Sozialschmarotzer.
Ja, weil sonst, ja, genau, dann würde man sagen, ja, meine Güte, warum sollen das? Und es ist ja auch so, dass ich das nicht will. Ich möchte ja auch gerne mit meiner Message raus. Es ist ja auch meine Passion, aber of course, there is life in meinem Dings. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Mann, ich ziehe gerade um, hier ist das größte Chaos. Schlimm. Aber was ich gelernt habe im Laufe der Zeit und was mir sehr hilft, ist nicht, dass ich mich ständig freue irgendwie, auch wenn Sachen suboptimal ist. Das stimmt gar nicht, nee. sondern dass ich mich in solchen Situationen dann auch ernst nehme. So. Und auch das verändert mehr als mein eigenes Leben. In dem Moment, wo ich sage, weißt du was, Leute, das ist alles schön und gut und hier stapelt sich alles, aber ich kann nicht mehr und deswegen gibt es jetzt 2 Wochen lang keine selbstgekochte Mahlzeit. That's it. Mhm. So. Also solche Sachen. Und mich dann irgendwie nicht deswegen zu geißeln als nicht gute Mutter oder so. Die Kinder mögen Pizza, hey, weißt du, also, was soll das? Also ich gebe mir da jetzt kein, ich stempel mich nicht ab als Versagerin aus diesem Grund. Nein, im Gegenteil. Ich deale mit den Karten, die mir gerade ausgeteilt werden. Und auch das nenne ich persönlich Selbstführung und Resilienz. So. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich ein Projekt bin, das ich optimal managen muss. Weißt du? Gar nicht. Ich bin ein Wesen, ich nehme mich ernst und in dem Moment, wo ich sehe, boah, dieses Wesen, das ist gerade über alle Maßen erschöpft, dann lege ich es hin. So, und dann liegt es da eine Stunde. Und wenn es nach dieser Stunde besser ist, super. Wenn nicht, dann versuche ich das Nächste zu machen. So, aber auch das meine ich mit nicht optimieren, sondern bewohnen. Und seitdem ich das tue, merke ich auch, dass solche Phasen, wo es dann schlimm ist oder solche Phasen, wo ich denke, oh nee, stressig und auch blöd und so weiter und so fort, die werden immer kürzer. Und seitdem ich das auch kommuniziere, weil ich weiß, hey, guck mal, also wenn das so ist, dass um mich herum alles chaotisch ist, dann bin ich auch noch mal extra verpeilt und dann fällt es mir sehr schwer, meine Routinen einzuhalten. Seitdem erfahre ich auch mehr Unterstützung. Zum Beispiel von meinem Mann, der dann sagt, okay, weißt du was, vergiss das und das, geh einfach eine Stunde spazieren, I got you. So.
Mhm. Ja. Ja, das Annehmen, also dass es da sein darf, was ist, ne? Nicht die Freude als Dogma, wie das ja eben auch in so manchen psychospirituellen Kontexten ist, ne? So die Leichtigkeit, das Licht und die Liebe als Dogma, sondern mit dem sein, was ist. Und das macht dich sichtbarer.
Absolut. Und wenn das, also so Leichtigkeit, Licht, Liebe und Happy, Happy, Joy, Joy, finde ich auch ganz toxisch. Also wenn jemand so daherkommt und die ganze Zeit nur grinst, dann denke ich auch so, wo bist du? Weißt du, wo bist du denn runtergefallen? Was wünsche ich jetzt? Das ist... Nee, nee, also das finde ich, das finde ich falsch und das finde ich toxisch und das finde ich auch verleumdend. Und ich finde das auch unfair Menschen gegenüber, die eben diese Leichtigkeit nicht einfach haben können. Weil Leichtigkeit hat man nicht. So, ja. Die ist auch ganz schnell wieder weg, genauso wie das Leben ganz schnell wieder weg ist. Mhm. Und ich finde es, wie gesagt, also vor allen Dingen, wenn ich mir die Welt und die Menschen um mich herum anschaue und wenn ich mir die sozialen Situationen von manchen Menschen anschaue, von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel, sagt der mal, hier sei ein bisschen leicht. Ha! So, nein, das ist alles nicht leicht. Das ist total schwer, / unmöglich, so wie wir sozialisiert sind. Wenn du einer alleinerziehenden Mutter erzählst, sie soll alles alleine machen, dann finde ich, hast du es verdient, dass man dir ins Gesicht boxt. Punkt. So, das ist nämlich ganz, ganz gemein, das geht nicht. So ist nichts set up in dieser Welt. Du kannst nicht von 9 bis 17 Uhr arbeiten und dein Kind optimal betreuen zur gleichen Zeit. Wer kann, weißt du, so außer du bist Krishna oder sonst jemand mit 8 Armen. Und ich kenne mich nicht aus in den Dings, deswegen weiß ich nicht, ob das die richtige Figur war.
Krishna mit 8 Armen unterstellen, dass er nicht seine Kinder betreut hat, to be honest.
probably. Ja,
genau, so
ich hätte jongliert.
Genau. Nee, genau, das geht einfach an der Realität vorbei und es ist toxisch, es ist unwahr, da ist eine Lüge drin und natürlich auch so at the root eine Vermeidung. Also eine Vermeidung davon von einfach politischen Realitäten, gesellschaftlichen Realitäten und immer letztlich in der Tiefe auch eine Vermeidung von Ungerechtigkeit und den Schmerz, der daraus entsteht. Ne? So.
Was ist denn dein Take? Weil das interessiert mich jetzt so komisch. Aber das interessiert mich immer. Was ist denn dein Take on, warum vermeidet man das? Also woher kommt das?
Vermeidung ist, das ist eine Schmerzvermeidung. Es ist eine Vermeidung von Gefühlen, mit denen ich nicht dealen kann. Das ist eine Vermeidung in der Tiefe. Für mich ist das in der Tiefe eine Vermeidung von Verantwortlichkeit. Und das klingt jetzt streng und vielleicht ist es das auch. Also, weil ich, für mich ist da immer so ein Ethos dran verbunden. Wenn ich Schmerz nicht fühlen kann, wenn ich Ungerechtigkeit nicht fühlen kann, weil Ungerechtigkeit macht eigentlich immer eine Irritation, wenn wir mit uns selbst verbunden sind, macht immer einen Schmerz auch. Also ich empfinde Schmerz für andere. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie in unserer Gesellschaft alleinerziehende Mütter behandelt werden, was die Narrative da sind, in der industriellen Tierhaltung. Das ist ein Schmerz für andere, den ich empfinde. Das ist was zutiefst Menschliches. Und das zu vermeiden, mache ich entweder, indem ich in diesem, du nennst es Erschöpfungsnarrativ, ich würde es ein patriarchales Narrativ nennen, es ist aber auch ein Erschöpfungsnarrativ, sind einfach zwei verschiedene Begriffe, das Privileg geschluckt habe, dass ich auf der anderen Seite bin und mir keine Gedanken darüber mache, dass mir das irgendwie vielleicht gar nicht zusteht und ich mich abgespalten habe. Diese Abspaltung macht es mir möglich, innerhalb des Privilegs zu bleiben. Na? So, das wäre mein Take. Und in der spirituellen Bubble oder psychospirituellen Bubble mache ich das vielleicht nicht mit, ja, ich bin hier irgendwie der erfolgreiche Typ, der muss das so machen, oder ich finde das irgendwie albern, mich mit Tierleid zu beschäftigen. Ich erkläre mir auch nicht, warum ich mein Privileg einfach durchziehe, sondern da ist es dann, ja, das ist einfach nicht meine Realität. Ich bin nicht mehr in der 3D-Realität. Wenn ich in Licht und Liebe bin, dann ist das alles, hat das keine Verbindung mehr zu mir. Und ich bin im göttlichen Licht oder ich bin im Licht. Und damit helfe ich allen Frequenzen nach oben zu gehen. Und das ist krass, krass. Eine krasse Selbstverleugnung. Also es ist ein sich selbst belügen und eben ein Vermeiden von Menschlichkeit. Menschlichkeit, die da sagt, das ist ungerecht, ich kann es fühlen. Und woraus dann immer auch ein Handlungsimpuls entsteht. Also es ist eigentlich eine Abspaltung A von Seele und B auch von Körper, wo der Schmerz entsteht und wo auch das Bewusstsein für Ungerechtigkeit entsteht. Ne? Dieses Jumpen von, also auf die Seelenebene, wo vermeintlich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit oder Ethik keine Rolle spielt, ne? Das macht eben eine Vermeidung in der Tiefe dann auch wieder, also einmal von dem eigenen Sein und damit aber auch von Verantwortung, die Verantwortung, die ich in der Beziehung habe, die du ja auch in deinem Manifest implizit beschreibst. Ne? So, das wäre mein Take.
Was ich, wie gesagt, ich finde das so krass, also da, weil wenn wir bedenken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier so als Menschen in diesem Körper geboren sind, ist die verschwindend gering. Soll heißen, unsere jetzige Existenz jetzt so in diesem Körper ist eigentlich schon das Privileg, mit dem wir durch die Welt gehen. So. Dann zu sagen, du weißt was, ich nutze es nicht, mache ich jetzt nichts. So. Ich überspringe das mal, ich mache gleich wieder Seelenebene. Anstatt den Körper zu nutzen, um genau mit unseren Händen, unseren Füßen, unserem Geist, diesem Schmerz Veränderung reinzubringen, Transformation auch zu machen. Das ist ja, also ja, schon dreist irgendwie, ne? Aber ja.
Ja, also ich, ja, dreist.
Geist, ja, danke.
Ja, finde ich auch. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Traumafolge. Es ist ja auch eine Traumafolge, wenn wir können nicht fühlen. Wir haben zu viel Angst vor unserem Wut, vor unserem Schmerz. Dann sind ja so bestimmte, weiß nicht, spirituelle Richtungen einfach auch ein super, wie soll man sagen, so ein super Hafen für mich. Ja, wenn ich nicht fühlen will, weil ich Angst davor habe zu fühlen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, wir haben ja Verantwortung auch für unsere Traumaebenen. So ist es ja nun mal auch. Es gibt ja auch eine Verantwortung dafür, wie will ich leben? Also wer möchte ich auch sein? Und eben, was mir so wichtig ist, immer wieder eben zurück in die Community. Weil ich fand das Beispiel so genial, was du gebracht hast, gerade über die Tanzfläche, ne, vorhin. So, weil wenn wir uns ja anstecken, wir lassen uns ja anstecken voneinander. Und wenn ich jetzt auf einer Tanzfläche bin, wo alle darauf achten, dass sie irgendwie super mega geil aussehen und irgendwie die richtigen Moves machen, dann fühle ich mich vielleicht auch womöglich nicht so frei, einfach mich zu bewegen und Spaß zu haben und bin auch self-conscious über meinen Körper. Aber so wie du das beschrieben hast, stelle ich mir dann vor, hey, da ist ein Move und da habe ich Bock, den mal nachzumachen. Und dann entwickelt sich das und wird immer freier. Und dieses, ja, Licht und Liebe oder Leichtigkeit, und alle haben totale Angst, den falschen Move zu machen. Und sind dabei aber natürlich total gefangen eigentlich durch das, was sie vermeiden wollen. Und da finde ich halt doch schon jeder und jede eine Verantwortung, auch einen Weg in die Lebendigkeit reinzukommen, in den Körper reinzukommen.
Das Geile finde ich mit dem Tanzbild ist, wenn dir die Moves zu kompliziert sind, dann mach sie halt einfach einfacher. So, ne? Ja. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ich kann nicht tanzen. Also das ist, weil sorry, aber das, ich denke so viel nach, wenn ich tanze, ich kann das nicht. Aber wer sagt denn, dass man nicht irgendwie im Takt springen kann? Mhm. In Takt mit allen. Man kann sich auch einhängen. Also ich denke immer so an das orangene Meer von Nederland, was dann irgendwie nach links, den dip, dip, dip und nach rechts. Auch das ist ein Tanz. Ne? Und das ist auch ein gemeinsamer, ja, das musst du mal sehen bei der weiß, Weltmeisterschaft. Gerade wieder. Das ist faszinierend. Es ist wirklich simpel, aber faszinierend. Und es ist so Gemeinschaftssinn stiftend, so, ne? Was ich unglaublich schön finde. Ist im Gleich, ich bin mit stolz für jeden, ja, der ein orangenes Trikot trägt, so, ne? Weil das so schön ist. Und das können wir alle theoretisch, ne?
Genau.
Und vielleicht ist das auch irgendwie sinnvoll zur Überwindung dieser Traumafolgen, die du dann genannt hast, wenn das einfach wirklich runterzubrechen auf den kleinsten möglichen Schritt, so. Mhm. Und sich dabei nicht alleine im Regen stehen zu lassen, sondern eben unterstützen zu lassen. Manchmal, genau, kann man selbst nicht springen, so, ne? Dann muss man sich einhaken. Also das finde ich auch total okay, und das gehört auch dazu, zu diesem Selbstmitgefühl, was ich glaube, für mich war das, um überhaupt wieder in die Freude zu kommen, war das essentiell. Ne? Also Freude, das ist ein Thema, also mit dem beschäftige ich mich jetzt erst seit ein paar Jahren. Aber der Weg dahin, der war geprägt von Selbstmitgefühl. So.
Mhm. Mhm. Und
schön beschrieben, danke.
Ja, magst du so eine Station erzählen von deinem Weg, also in das Selbstmitgefühl, ja, zu kommen, klingt dann gleich wieder so ganz, dich deinem Selbstmitgefühl anzunähern?
Ich weiß noch, wo ich war in Berlin, als mir sehr schlecht ging, so, ne? Also, und auch, wo ich auch sehr alleine war, muss ich sagen, mit mir. Also zum ersten Mal in meinem Leben mit mir und den Aufgaben, die ich nicht mehr hatte, so alleine. Und das war komisch, weil vorher habe ich das immer geschafft, mich mit irgendeinem neuen Task oder einer neuen Ziellinie quasi noch einmal neu anzutreiben. Und das war plötzlich weg. Also plötzlich konnte ich mich gar nicht mehr richtig bewegen. Ich hatte so Angstgefühle, ich konnte nicht richtig rausgehen. Ich hatte war depressiv, ich war schwer eingeschränkt durch meine Medikation, die ich bekommen hatte zu der Zeit wegen meiner Epilepsie, und fand das alles extrem schwierig. Und ich weiß, wie ich da lag und dachte, okay, du bist jetzt gerade noch nicht einmal traurig. Das ist echt doof. Aber egal wie es jetzt ist, du lässt es jetzt sein. So. Und das war mein erster Akt von Selbstmitgefühl. Also das Versuchen, also anstatt zu versuchen, es wegmachen zu wollen oder irgendetwas machen zu wollen, dass ich es hab sein lassen, dass ich alles hab sein lassen. Und damit habe ich auch mich sein lassen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube, das war der Moment.
Ja, ich gebe dem gerade einen Moment zu atmen, weil das kann ich fühlen. Weil ich finde das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, diesen Moment, finde ich, man würde es zu klein machen, oder ich mache es klein, wenn ich sage, es ist ein Magic Tool. Ist es aber. Weil das ist eine Fähigkeit, die, ich finde, die Fähigkeit ist, die wirklich diesem Erschöpfungsnarrativ maximal die Kraft abgräbt. Also, weil das braucht so viel, finde ich, ne? Zum Beispiel, wie du erzählt hast gerade, zu sagen, ja, es gibt jetzt 2 Wochen nichts Gekochtes zu essen. Es ist gerade overwhelming. Oder ich finde gerade kein Gefühl, weder Traurigkeit noch Schmerz noch Wut. Mir macht das Angst, aber es ist, wie es ist gerade. Oder zum Beispiel, wir sprachen gerade drüber, bevor wir gestartet haben, für mich jetzt zum Beispiel, bin ja Intuitionstrainerin und da geht es natürlich auch immer um Achtsamkeit, da geht es natürlich auch immer um bei sich sein, um Atmen, um Bewusstsein. Und natürlich falle ich da raus, hey, ich bin auch Unternehmerin. Ja, und natürlich falle ich da auch raus, manchmal in Zeiten, wo ich ein Unternehmen neu aufbaue und die Zahlen einfach anders sind, als ich das vielleicht gerade brauche oder denke oder was weiß ich. Und dann muss ich mich einfach auch damit annehmen, dass ich gerade einfach mal eine krasse Stressreaktion habe oder überhaupt nicht reguliert bin, ne, einen Moment lang. Und das dann anzunehmen, einfach damit zu sein, das ist so, dieses Mitgefühl finde ich in der Tiefe, so eine tiefe Verbindung mit sich selbst und dann auch wieder mit dem Leben. Und daraus kann überhaupt eigentlich erst was Echtes entstehen. Also danke für die Beschreibung.
Ja, und retrospektiv sind das ja auch immer die schönen Erfahrungen. So. Also wir merken uns unser Leben ja gar nicht. Unser Leben ist nicht bemerkenswert. Wären da nicht eben solche Momente, ne, die wir ganz erleben. Und dazu zählen halt nicht nur die Hochmomente, weil wenn wir auch zu viele Hochmomente haben, witzigerweise, dann sind die Hochmomente gar nicht mehr so hoch. Also das ist irgendwie, weil schauen wir uns unsere Umgebung im Moment an, da hätte schon mein Vater, ja, geboren 1932, meine Großeltern, die hätten davon nur geträumt, ja. Und noch nicht mal nur meine, sondern deine auch. Das ist total irrelevant. Das wäre für die purer Luxus gewesen. Und wir können uns damit, ja, für uns ist das, wir finden immer noch was, über was, dass wir uns beschweren können, so, ne? Und wir finden immer noch wieder Sachen, die irgendwie nicht okay sind. Und wir können es gar nicht mehr so genießen, unseren Garten, unseren Zaun, unseren zusätzlichen Schrebergarten und das Ferienhaus auf Mallorca. Who knows? Weißt du? Also diese Opulenz, ja, selbst wenn wir nur in der Wohnung in Wanne-Eickel leben. Aber wenn ich so sehe, diese schwierigen Momente, ne, also die wirklich bei denen ich auch tatsächlich wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Das waren wirklich die Momente, wo eine Entwicklung reingekommen sind. In dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich schaue mir das an. Das ist jetzt wirklich unangenehm, aber ich weiß, ich kann das ändern. So. Ich wusste nicht, dass ich es ändern kann. Aber ich wünsche mir, das zu verändern. So. Ich habe die Sehnsucht nach etwas anderem. Das waren die Momente, die ich mir am Ende gemerkt habe. Und das fand ich auch noch das Schöne. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch nicht so diese Affirmationen und sowas, das funktioniert bei mir nicht. Das ist so, ich bin stark, ich bin mutig, ich bin groß, ich bin erfolgreich, alle und neu. Also, ich habe es mal versucht. Ja, aber das ist nicht, also nee, weil in dem Moment, vor allen Dingen, wenn ich gerade stark an mir zweifle oder irgendetwas Wichtiges bevorsteht, dann merke ich, glaube ich nicht. Ich stehe da und ich habe Angst. Ich habe ganz viele andere Sachen. Ich bescheiß mich doch nicht selber. So, ne? Aber das, was für mich total gut funktioniert, ist, hey, ich war schon mal stark. Ich habe schon mal was geschafft. Ich war schon mal sehr mutig. So, ich kann das schaffen, weil ich weiß, also ich habe die Erinnerung an solche Momente. Und deswegen erachte ich die heute retrospektiv, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt selbst sehr schwierig gewesen sind, als unglaublich wertvoll.
Ja.
Meine kleine Herzensschatzkiste.
Genau. Ich komme immer wieder zurück zu dem Satz, ne? Wenn einer von uns strahlt, wird es heller für alle. So früher. Und damit meine ich so richtig früher. Das ist so mein Bild, wo wir noch nicht so indoktriniert waren von diesem auch Erschöpfungsnarrativ, patriarchalen Narrativ der weiblichen Konkurrenz auch, ne? So, wenn wir, dann sind wir als Frauen, wenn uns da das mal verloren gegangen ist, wer wir sind, und das geht uns immer verloren, egal wie wunderbar ein Leben ist, egal wie wunderbar eine Community ist, das gehört zur Entwicklung dazu. Na, weil du sagtest das ja gerade, das sind so die Momente, wo Entwicklung reingekommen ist. Ohne uns selbst zu verlieren, kommt keine Entwicklung, weil wir müssen ja immer irgendwie auch eine Selbstidentifikation in Frage stellen können, um mehr zu werden als die, die wir sind. Ich meine das nicht optimiert, ja, sondern einfach eine natürliche Entwicklung. Und so früher sind wir dann ans Feuer gegangen und saßen mit anderen Frauen ums Feuer und wurden an das erinnert, wer wir sind. Also da gab es dann auch Außenstimmen, ne, die das gesagt haben, was in deinem Schatzkästchen ist. Ja, in deinem Schatzkästchen, wo da drin ist, du warst schon mal stark. Du musst es jetzt gar nicht fühlen, aber du warst schon mal stark. Ne? Und das ist auch sowas, wo ich so denke, das ist, das brauchen wir, uns das zurückzuholen auch, dass wir es auch in so Momenten, wo wir vielleicht mal nicht ins eigene Schatzkästchen greifen können, es andere gibt, die uns das sagen können. Ne?
Ja. Und dass dieser, weil die gibt es ja, ne? Ist ja nicht so, dass meine Oma das nicht hätte tun können und so weiter und so fort. Aber, und das ist etwas, wobei ich mich ganz oft ertappe, ich weiß, dass, oder wo in letzter Zeit vor allen Dingen, ich weiß, dass ich diesen Frauen nicht zugehört habe, weil ich dachte, deren Stimme ist nicht so wichtig. So. Ja. Also das heißt, die Wertschätzung für weibliche Stimmen, für weibliche Perspektiven ist etwas, das ich zumindest erst in letzter Zeit mir antrainiere. Regelrecht. So. Wie lange habe ich quasi nur männliche oder ja, tatsächlich, wie lange habe ich nur männlichen älteren Menschen zugehört? Oder
bist du eine Vatertochter?
Also ja, ich bin total die Vatertochter. So. Wenn ich heute meine Mama denke, dann denke ich, fuck, you know, you should have listened to her. Also, weil meine Mutter, die hat, die ist wirklich, das war eine ganz liberale Frau. So. Die war sehr weise. Ich habe immer gedacht, die ist dumm. Nur weil die, ich weiß nicht, in ihren späten 30ern dann nochmal Deutsch gelernt hat, mit mir auf Deutsch kommuniziert hat, natürlich in einer Art und Weise, die ihr nicht entspricht. Ja, heute sehe ich die in Portugal, in Lissabon. Sie hat jetzt nochmal eine WG gegründet mit ihrer besten Freundin. So, die ist 88, die Frau. Also, dann sehe ich die da auf der Straße, wenn die in einem Café sitzt, die ganze Nachbarschaft kennt sie einmal so. Die erzählt da Geschichten, die ist total eloquent, ja. Und es kommen immer mehr Sachen über diese Frau raus, wo ich denke, warum hat die mir das nie erzählt? Das ist ja der Wahnsinn, was sie alles so mit ihrem Leben gemacht hat. Sie hat mich sehr spät bekommen. Mhm. Aber danach war sie für mich nur noch Mutter und hat nur noch das gemacht und das war ja nicht important. Und da sehe ich oder merke ich oder ertappe ich mich in meiner eigenen Internalisierung dieser patriarchalen Strukturen, dieser Erzählung. Dadurch, dass ich das tue, untergrabe ich und unterwandere ich natürlich auch meine eigene Wertigkeit, ne, als Frau. Und da merke ich immer wieder, weil das schwer ist, rauszubekommen aus einer Person, da merke ich immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir einander zuhören, wie wichtig das ist, dass wir miteinander sprechen, wie wichtig das auch für mich ist, mit älteren Frauen zu sprechen, dass wir diese Erfahrung schätzen, teilen, validieren und immer wieder nach vorne stellen, vor allen anderen. Also was ich zum Beispiel angefangen habe, ich lese keine Männerbücher mehr. Ich lese nur noch Bücher, die von Frauen geschrieben sind. Ich lese auch nur noch, also oder zum Beispiel, wenn ich mir Kunstkauf oder sowas, gucke ich hier, wer hat denn das gemalt? Ah, Heinz-Peter. Nee, will ich nicht. Heinz-Peter ist doof. Ich möchte gerne irgendwie eins von Carla, eins von egal was. Aber so, ich versuche ganz aktiv und vielleicht auch ein bisschen radikaler, als es sein müsste, aber ganz aktiv genau diese Ursachen zu setzen und das allen möglichen Frauen zu sagen.
Wunderbar. Ich Gom Evenit Öte Futte, wie soll, also mir fehlt gerade, ich war gerade so mitgenommen, weil da auch wieder so viele Sachen drin waren. Einmal hat mich das war ein richtiger Schmerz, hat mich durchzuckt, als du gesagt hast, ich dachte, sie ist dumm. Also, ne, da war das so, das ist wirklich schmerzhaft, ne, das einmal zu hören. Mhm. Und gleichzeitig ist das ja eine Realität. Das ist ja nichts, was du dir damals jetzt ausgedacht hast oder bewusst dich für entschieden hast, sondern einfach eine Realität in einem Patriarchat, dass wir ein Bild haben darüber, was valide ist und was wert ist und was nicht. Und diesen Shift, den du beschreibst, den du gemacht hast, dazu, was du jetzt überhaupt erstmal wahrnehmen kannst über deine eigene Mutter. Und das ist für mich auch ein kollektiver Shift gerade, der passieren kann, denke ich, wenn genug Frauen das aussprechen, das fühlen, diesen Weg gehen. Und ich finde das nicht radikal, weil wenn wir uns mal überlegen, wie radikal dieses Narrativ war, dass es nicht wert ist. Ich finde das überhaupt nicht radikal, was du machst, sondern einfach erstmal eine Fokusverschiebung. Und die finde ich ja sehr legitim, oder? Sehr, sehr legitim. Und
absolut, ja, absolut.
Ja.
Das ist ja genau das, was ich beschrieben habe, ne? Wenn eine von uns strahlt, dann wird es heller für uns alle. Das, auch das, ne? Genau das spielt da rein. Das ist, in gewissem Sinne eine menschliche Revolution, die ich durchgemacht habe. Und das brauchte niemanden anders. So. Mhm. Das war einfach nur in dem Moment, wo ich für mich erkannt habe, wow, das sind deine Gedanken, das ist deine Realität. Muss das so oder lässt sich das verändern in der Tiefe? Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, genau in diesem Rattenloch irgendwie zu graben und die Sachen zu entfernen, die toxisch sind für mich, habe ich mich selbst empowert, um andere Frauen auch zu empowern. Also das, was ich zum Beispiel heute ganz viel mache, ist eben diese Gespräche mit Menschen. Ich helfe Frauen in die Sichtbarkeit. Ne? Also wenn jemand Training braucht oder unsicher ist, zu sprechen. Ich bin nicht unsicher zu sprechen. I share it. Weißt du, das sind die Sachen, die empowernd sind an den richtigen Stellen. Und das mache ich nicht, weil ich nicht weiß, wer ich bin oder was ich werden will. Ich weiß, wer ich bin. So. Und ich weiß, was ich kann und was ich leisten kann. Und das ist meine Gabe. So, ne? Deswegen nutze ich die. Nicht um jemand zu werden, sondern um die ich bin, zu verteilen. So. In die Community quasi. Mhm.
Ja. Ja. Ja, wundervoll. Und die Freude ist ja so existenziell, ne? Du sagst jetzt wieder, um das zu verteilen. Du hast vorhin auch gesagt, das wird ja mehr, wenn wir es verteilen. Das ist ja nichts, was wir zurückhalten oder für uns haben müssen, sondern es wird mehr, wenn wir das verteilen. Und
ja, also das finde ich einen guten Punkt. Auf den möchte ich einfach, weil wir ganz oft sagen, ich habe ja nicht die Kappa. Ne? Ich habe nicht die Kapazitäten, ich kann das gerade nicht, ich habe so viel zu tun und so weiter und so fort. Ne? Also das geht nicht. Das höre ich ganz oft so. Ich habe nicht, weißt du, die meisten Frauen, und ich gebe das, wir sind sehr beschäftigt und wir sind auch sehr erschöpft, glaube ich. Aber gleichzeitig, finde ich, liegt genau da ein unglaubliches Trainingsfeld. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich ohne mich zu übergehen, weil da ganz viel Freude mit dabei war, ne? Also dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt auf dieser Versammlung oder ich bin jetzt, ne, und ich gebe noch mal ein Stück von mir. Und auch wenn ich müde bin oder gerade zum Beispiel in der Zeit, wo ich sehr depressiv war und Angst hatte, rauszugehen, bin ich rausgegangen und habe genau mich an dem Punkt überwunden. Und das waren immer wieder so viele Shifting Points, ne? Also ich finde, Gemeinschaft macht ganz viel und genau dieser Akt, ne, dieser werteschaffenden und freudeschaffenden, werteschaffenden und freudeschaffenden Aktivitäten, die sind total wichtig.
Mhm. Absolut, absolut. Und gleichzeitig natürlich nicht zu unterschätzen, wenn wir gerade in einer Phase sind, depressive Phase, oder ich muss gerade an das Gespräch denken mit einer Freundin, das ich hatte, die gerade in der Trauer ist, was das dann auch, und das ist dann wir gehen dann nicht in Freude in die Freude, sondern es ist ein Kraftakt. Auch es kann ein Kraftakt sein, dann eben in die Freude zu gehen. Und dann machen wir das einmal und vielleicht getragen von Freundinnen oder uns selber rauszerrend in eine soziale Situation, die einfach sicher und safe und freudig ist. Und dann speichert der Körper das aber und dann ist es beim nächsten Mal leichter. Dann ist dieser Kraftakt ein bisschen weniger, weil es dann eben in unserem Schatzkästchen ist, ne, um mit deinen Worten zu sprechen. So, es war furchtbar, mich da rauszuzerren, aber als ich da war, hat es mich genährt. Und das nehme ich dann mit, ne? Das nehme ich dann mit in die nächste Situation. Und ich finde das so, also ich habe mich so gefreut über dieses Freudebuch von dir und hatte selber auch so viel Freude daran, das zu lesen, weil es für mich auch so verwandt ist an die Intuitionsarbeit oder mit der, also Andi ist glaube ich holländisch, na, egal, mit der Intuitionsarbeit, na, mit der Intuitionsarbeit auch, die ich mache, weil du bist, wenn du auf Seelenebene bist, immer in Freude. Und das hat nichts mit Licht und Liebe zu tun, ne? Aber nur da ist überhaupt die Intuition wahrnehmbar. Nur da ist überhaupt die Intuition hörbar, ne? Wenn wir in diesem Zustand auch von Freude sind. Und wenn wir nicht diese Möglichkeit haben, uns vorher anzunehmen, wo wir nicht in Freude sind, ne? Wo wir in einer Depression sind oder in Angst sind oder in der Trauer, kommen wir ja in diesen Freudezustand und damit auch in den Seelenzustand gar nicht rein. Und ich finde, in deinem Buch sind so viele Übungen auch, und das ist auch so wichtig, einfache Übungen, kleine Shifts, die das möglich machen, dass wir in die Freude und damit Nervensystem technisch gesprochen in den parasympathischen Bereich auch überhaupt kommen, indem wir dann auch überhaupt die Intuition wieder wahrnehmen können. Ne? Und das halt das hier einmal in die Kamera. Ich habe, das ist ein bisschen verbogen, das Buch, weil ich es so viel im Bett gelesen habe. Ne? Aber das Buch von Milka, ja, bitte, cool. Bitte bestellen. Da sind so viele kleine, super gute Übungen drin, die auch nicht viel Zeit kosten und die aber einen Shift bedeuten können. Wirklich einen Shift bedeuten können, um wieder in die Verbindung mit dir selbst zu kommen, in den parasympathischen Bereich. Und damit dann in die Freude und letztlich auch wieder in die Seelenverbindung, ne, zur Intuition. Magst du vielleicht eine Übung erzählen aus dem Buch? Gerade einmal, dass wir die mitmachen können. Hast du da gerade irgendwas?
Also es gibt eine Übung, da habe ich gesagt, mach einmal an einem Tag etwas, was du sonst nie machst. So, was ganz Neues. Zum Beispiel, anstatt dass du immer links rum zur Arbeit gehst, gehst du halt rechts rum. Also einfach einmal die Welt mit anderen Augen wahrnehmen, indem ich aktiv mich bemühe, neue Sachen zu machen, neue Dinge zu probieren. Ich habe dann irgendwann gedacht, weißt du was, du warst ja schon richtig lange nicht mehr Schlittschuh laufen. Warum nicht? Und dann versuchst du es mal auf einem Bein. Als Kind machen wir das ständig. So. Aber als erwachsene Person versuchen wir das oft zu vermeiden, weil wir denken, okay, das ist gefährlich. Da brauche ich, also dafür bin ich nicht mutig genug. So, ne? Da könnte ich ja fallen beim Schlittschuhfahren. Da habe ich die ganze Zeit, oh Gott, was ist das, wenn ich, dann spreche ich mir mein, ja, so bricht man sich was. So, wenn man, wenn man das versucht, die ganze Zeit zu vermeiden, aber neue Sachen zu auszutesten. Ich weiß noch, als wir dann zusammen Schlittschuhfahren waren, das war im Rahmen eines meiner Joywalks, die ich dann mit anderen Frauen zusammen mache. Und da waren tatsächlich auch nur sehr wenige Frauen, die gekommen sind. Aber die Frauen, die da waren, hatten unglaublich viel Spaß. Das war der lustigste Joywalk ever. Und also am Anfang waren wir alle sehr, sehr unsicher auf diesen Schlittschuhen. Aber am Ende hatten wir wirklich so eine Routine drin. Also jede von uns hat sich an das Schlittschuhfahren als Kind erinnert, so. Und wie das war und hat dann irgendwie angefangen rumzuspielen und irgendwann haben dann irgendwelche auch angefangen, sich dann aktiv aufs Eis zu, weil, warum nicht, ne, aufs Eis zu werfen. Es war toll. Ich glaube, dass in solchen kleinen Veränderungen schon sehr viel Freude liegt.
Jetzt wollen natürlich alle wissen, wann ist denn der nächste Joywalk, Walk of Joy? Gibt's nächsten im Sommer? Machst du im Sommer einen?
Ne, ich mache die regelmäßig. Die sind einmal im Monat in München. Mhm. In anderen Städten ist es wirklich ein bisschen davon abhängig, wie ich da bin und wie ich das gerade auch zeitlich hinbekomme. Das sind ja Sachen, die sind for free. Aber wenn man in München ist und mir in meinem Newsletter folgt, dann weiß man Bescheid. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, bei der man sich anmelden kann. Einfach nur eine DM an mich schicken.
Ich packe das natürlich in die Shownotes. Ne? Ich verlinke das in die Shownotes, also dein Newsletter, Milka, aber auch natürlich dein Buch und natürlich auch deine Webseite, wo man alles findet. Wenn ich das nächste Mal in München bin, bin ich dabei. Ich dachte gerade, in Köln gibt es
unbedingt
so ein... Unbedingt. In Köln gibt es, glaube ich, auch sowas, wo man so Rollerskates fahren kann. Das war gerade so mein Ding, wo ich dachte, habe ich in den 70er Jahren das letzte Mal gemacht. Das möchte ich unbedingt, unbedingt nochmal machen, neben Schlittschuhlaufen und ein paar anderen Sachen.
Wenn du in München bist, dann sag unbedingt Bescheid, weil ein Intuitions-Joywalk wäre super.
Machen wir. Deal?
Wie Deal? Ja. Yes, ich habe dich jetzt gezwungen.
Okay. Ich würde mich da gern sehen an der Stelle. Manchmal ist das schön. Und eine Sache jetzt noch. Die Freude ist auch politisch, schreibst du hier. Warum ist die Freude politisch?
Stell dir vor, alle Frauen dieser Welt freuen sich.
Hol dich zum zweiten Mal heute.
So, that's it. Deswegen ist Freude politisch.
Ja. Die weibliche Konkurrenz, kleiner Dämpfer, wir gehen gleich wieder hoch, ja, aber die weibliche Konkurrenz ist für mich das machtvollste Tool des Patriarchats und damit des Erschöpfungsnarrativs. Und das ist das, was du gerade mit diesem Satz ausgehebelt hast. Stell dir vor, alle Frauen dieser Welt freuen sich. Heißt ja auch, wir freuen uns miteinander und füreinander. Ja. Und was da für eine Power drin steckt, wenn ich mich freue für dich, wenn ich mich freue mit dir auf dem Joywalk oder für das Buch oder für deine Erfolge, für auch dein im Selbstmitgefühl mit dir sein, wie leicht wird es dann doch für mich, bei mir zu sein? Ja. Und das für mich für möglich zu halten. Ohne Streben, sondern einfach qua Herzverbindung.
Ja, und wie schwer wird es dir zu erzählen, dass du das nicht kannst? Oder dass du dich schämen sollst. Oder dass du Angst haben musst. So. Oder dass du alleine bist. Deswegen ist Freude ein machtvolles Tool in dem politischen Diskurs, den wir gerade führen. Weil Freude ist tatsächlich ein Zeichen von Würde. Freude gibt dir die Würde wieder. Oder falsch. Freude ermöglicht dir den Zugang zu deiner eigenen Würde.
Da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, aber vielleicht 5 Minuten noch oder so, weil das ist, finde ich, ein existenziellen Punkt, den du angesprochen hast. Weil wenn wir Vatertöchter sind, und das bin ich paradoxerweise auch, weil mein Vater war überhaupt nicht anwesend, und trotzdem bin ich eine Vatertochter gewesen ganz lange, das Ideal, ne, nachdem ich versucht habe, mich auszurichten, dann ist Würde und ja immer etwas nicht Weibliches. Also Würde, also das, was uns Würde macht, ist ne, so eine männliche Form, die Welt zu sehen, was auch männlich im Sinne von wie das Patriarchat das erzählt, muss man natürlich sagen. Ne? Aber eine Funktionsweise, eine Toughness, wie es geht, Ziele zu erreichen und eben vor allen Dingen nicht zu viel zu sein. Nicht zu viel zu sein, nicht, ne, nicht zu emotional, nicht zu weiblich, nicht zu intuitiv, nicht zu komplex, nicht zu empfindlich, ja. Und das macht ja per se einen Würdeverlust. Und das hat einfach so eine Weichheit und gleichzeitig eine enorme Sprengkraft. Das, was du sagst über die Freude, findest du deine Würde. Finde ich phänomenal.
Ich kann dazu gar nichts, weil das ist, ich glaube, da, ja, das ist echt etwas, über das man selbst, dass man selbst reflektieren muss für sich, aber genau so denke ich auch. Es ist ein find joy, find confidence, so. Also, es ist ganz schwer für, wie du sagst, Vater, Töchter, glaube ich, aber sowieso auch für Menschen, diese Freude zu definieren für sich. So, ne? Also wirklich eine ureigene, oder beziehungsweise, Entschuldigung, das habe ich diese, nicht die Freude, sondern Selbstbewusstsein, Würde, Confidence, ne? Also diesen Auftritt für sich zu definieren, so dass er nicht männlich ist, dass er ureigen ist. Mhm. Es ist nicht so schwer, das zu empfinden, weil das kommt ganz automatisch. Denn das ist ja in uns drin. Ne? Es gibt diese Momente, wo wir denken, boah, jetzt bin ich hier wirklich richtig authentisch ich. Interessanterweise sind das ja auch immer die Momente, wo man ganz da ist, wo alle einen angucken, wo niemand dich in Frage stellt. No way, Jose, dann bist du. Da weiß ich ganz genau, dass ich dann was gesagt habe, das sitzt dann so. Das sind auch Momente, über die ich nicht nachdenke, die ich fühle. Und ich merke selbst, oder ich habe gemerkt, das sind immer Momente, wo ich so eine tiefe Freude gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, ja, deswegen bin ich. Deswegen meinte ich so, ja, auf dem Weg zur Freude, wenn du dich deiner Freude annäherst, dann feuert alles in dir in die richtige Richtung. Und das hat Sprengkraft. Definitiv.
Ja. Am 12. September bist du bei mir im Salon der Academy of Intuitive Living in Köln. 12. September, der ist kostenlos, den verlinke ich auch hier drunter. Ich freue mich sehr darüber, dann dir zuhören zu können, zusammen mit vielen anderen, Milka. Du liest aus dem Buch und ganz sicher werden wir da noch viel mehr sprechen über all das, was wir heute angesprochen haben, angerissen haben, über Freude, darüber, wie Freude mit Intuition zusammenhängt. Und wir werden sicherlich erleben, wie wir alle heller werden an diesem Abend. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt vielen Dank erstmal für dieses wundervolle und freudvolle Gespräch, Milka.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.